Gut, so viel jetzt zum destruktiven Wirken des Denkens der Aufklärung innerhalb der evangelischen Theologie. Dann diese Gegenstimmen, die es immer gab. Die waren immer da, es waren immer Zeugen der Wahrheit da. Dafür hat Gott gesorgt. Damit sind auch alle Theologen, die das nicht hören wollten, schuldig. Sie können nicht sagen, sie hätten nichts anderes gewusst, sie hätten nichts anderes wissen können. Da waren Zeugen, sie hätten hören können, sie hätten das annehmen können, sie hätten das beherzigen können, aber sie taten es nicht. Jetzt ein besonderer Bereich innerhalb der Bibelkritik. Und dort setzte die Bibelkritik am meisten ein. Sie begann ja auch dort überhaupt. Ihr erinnert euch noch, dieser französische Arzt, Sohn eines protestantischen Predigers, Jean Astruc, wie er diese Schrift verfasste, Quellen, deren sich Mose wahrscheinlich bediente bei der Verfassung der Genesis, Quellen. Und zwar eben diese beiden Namen, Elohim. Wer Elohim als Gottesname verwendet, das ist ein besonderer Schriftsteller, Schreiber. Und wer Yahweh gebraucht, ist ein anderer. Und das gab den Anstoß nachher zum Weiterdenken. Ja, da sind ja wahrscheinlich noch mehr Quellen überhaupt. Und besonders setzte die Bibelkritik eben an, beim ersten Mosebuch begann es und nachher zur Hauptsache, Schwergewicht, Kritik an den 5 Mosebüchern. Warum gerade dort? Das ist Zufall. Hat sich das einfach so stolpernderweise ergeben.
Und wenn der Anfang nicht stimmt, stimmt alles danach auch nicht
mehr. Ja, wenn der Anfang nicht stimmt, stimmt alles weiter auch nicht. Und was erfahren wir denn im Buch der Anfänge? In den ersten 3 Kapiteln.
Entstehung der Welt.
Entstehung der Welt.
Problem des Menschen.
Ja, richtig. Da lernen wir die Herkunft der Welt erkennen. Dann lernen wir den Menschen kennen, wer der Mensch sei, wozu Gott ihn schuf. Dann erfahren wir, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist. All diese Wahrheiten, die der Mensch wissen muss. Und die er nicht anders wissen kann, als durch Offenbarung. Da hilft alle historische Forschung nichts. Das muss der Mensch wissen. Und wenn er das alles nicht weiß, dann kann er nicht gerettet werden. Er muss das wissen. Und darum geschah der Angriff, das war natürlich nicht bewusst durchdacht von den Kritikern der Schrift. Aber das war der Geist des Fürsten dieser Welt, der sie drängte, die Sünde in ihnen drängte sie, diese grundlegenden Wahrheiten als erstes anzugreifen. Und die 5 Mosebücher, die legen den Grund zu allen weiteren Offenbarungen bis zum Buch der Offenbarung. Alles baut darauf auf. Und wenn ihr das einmal für euch machen wollt, wenn ihr die Bibel durchlest und wenn ihr das nächste Mal, also die 5 Mosebücher durchgelesen habt und dann weiterlest, Josua, Richter, Ruth, Samuelbücher und nachher besonders dann die prophetischen Bücher, achtet einmal darauf, wie laufend Bezug genommen wird auf die 5 Mosebücher. Laufend, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die ganze Predigt, das Wirken der Propheten, beständig Bezug nehmen auf Mose. Beständig. Ja. Legt wirklich den Grund. Die alttestamentliche Bibelkritik, Kritik an den 5 Mosebüchern. Und so entstand die sogenannte Urkundenhypothese. Man sprach dann von Urkunden. Verschiedene Urkunden sind entstanden durch verschiedene Schreiber und in einem historischen, geschichtlichen Prozess sind dann die zusammengenommen worden. Da gibt es verschiedene Theorien, wann und wie und wer das machte. Und so entstand dann das Alte Testament. Aber jetzt geht es um die 5 Mosebücher. Die 5 Mosebücher, verschiedene Quellen und irgendjemand hat das dann geordnet, gesichtet, geordnet und in diese Form gebracht. Die klassische Ausformung der Urkundenhypothese stammt von Julius Wellhausen. Geboren 1844 in Hameln, gestorben 1918 in Göttingen. Er war protestantischer Theologe und auch Orientalist. Also wenn man jemanden Orientalist nennt, was meint man dann? Was sind dann seine Forschungsgebiete? Was hat er studiert? Die orientalischen Sprachen. Also Arabisch, Persisch, Althebräisch, all das gehört zu den orientalischen Sprachen. Meistens nimmt man Hebräisch dann für sich besonders, entweder schlägt man das zur Theologie oder man spricht dann von Hebräisten. Gut, als Orientalist, altorientalische Sprachen und klassische orientalische Sprachen, klassisches Arabisch gehört auch dazu. Und er hat das formuliert, was er dann nannte, die neuere Urkundenhypothese. Also es gab die Urkundenhypothese ja schon eine Weile und er hat das alles noch einmal so durchdacht und formuliert und nannte das die neuere Urkundenhypothese über die Entstehung des Pentateuch. Hypothese, nannte es immerhin Hypothese. Hat nicht behauptet, so war es, aber alle Wahrscheinlichkeit so weist dorthin, dass es so entstanden, dass der Pentateuch so entstanden sein muss. Nun, er hatte mit diesem Aufsatz für das Verständnis des Pentateuch, der Entstehung des Pentateuch, wiederum ganze Generationen von Theologen bis heute bestimmt. Er sprach in weiten Teilen der biblischen Überlieferung die Historizität ab. Also es war dann, und es ist heute unter Theologen und evangelischen Theologen, ist das von allen allgemein akzeptiert. Also das, was in 1. und 2. Mose steht, das ist ja so nicht passiert. Das hat man im Nachhinein für sich so zurechtgelegt. Jedes Volk muss ja einen Gründungsmythos haben. Die Schweizer haben auch einen, ist zwar nicht ganz Mythos, aber auch einiges ist mythisch. Gründer, Gründungsmythos, Wilhelm Tell und Rütli Schwur. Ja. Also muss er seine Herkunft erklären und solche Mythen geben einem Identität. Und so braucht das Volk Israel, braucht einen Gründer, Gründungsmythos und so. Das gibt dem Volk Identität, da kommen wir alle her, wir gehören zusammen. Und so sei eben all das entstanden, was in 1. und 2. Mose steht, Abraham und Isaac und Jakob, die haben ja nicht gelebt, das weiß ja jeder. Das ist aber schön erzählt und begründet eben, warum wir Juden jetzt Kinder Abrahams heißen und auch das mit Mose und warum wir eben das Gesetz haben und so weiter. Also das sei alles nicht historisch. Erst in sehr viel späterer Zeit, Königszeit und Exil, sei das eben in der Form entworfen worden und für das Volk Israel dann auch in der Form zusammengestellt und erklärt worden. Ich habe einige Sätze erst dazu gesagt, zur alttestamentlichen Bibelkritik, jetzt angewandt besonders auf die Mosebücher. Die Urkundenhypothese, dergemäß die Mosebücher entstanden seien durch das Sammeln und Ordnen Schriften verschiedener Autoren, verschiedener Urkunden. Ich habe auf der Webseite das steht doch hier irgendwo, wo ich das habe, aus der Webseite bibelwissenschaft.de. Von dort herunter kopiert. Ich lese einige Sätze daraus, dann bekommt ihr einen Eindruck davon, wie man argumentiert. Also Theorien zur Entstehung des Pentateuch. Die Frage nach der Herkunft der fünf dem Mose zugeschriebenen Bücher bewegt die Bibelwissenschaft schon lange. Dann heißt es weiter: Bereits in der Reformationszeit wurde darauf hingewiesen, dass Mose nicht der Verfasser sein könne, da er ja schwerlich über seinen eigenen Tod berichten konnte. Nun, wer solche Dinge in Frage stellte, wird hier nicht gesagt. Aber das wurde abgewehrt, während dieses Argument damals noch abgewehrt wurde mit dem Hinweis auf die prophetische Gabe des Religionsstifters, brach sich im 18. und 19. Jahrhundert die Erkenntnis Bahn, dass der Pentateuch nicht das Werk eines Schriftstellers sein kann. Das ist nun eine Behauptung. Hier wird nicht mehr gesagt, man kam zu dieser Vermutung, das wahrscheinlich, sondern es brach sich die Erkenntnis Bahn, dass der Pentateuch nicht das Werk eines Schriftsteller sein kann. Und das muss man ja begründen. Beobachtungen am Bibeltext waren der Hintergrund dieser Überlegungen. Punkt 1. Zu Beginn der Genesis werden zwei verschiedene Berichte über die Schöpfung mitgeteilt. Sind zwei Schöpfungsberichte? Ja. Aber wir sagen von gleicher Hand. Und Mose, beide geschrieben. Also zwei Schöpfungsberichte, dann weiter. Punkt 2, die Berichte unterscheiden sich nicht nur durch Stil und Sprachgebrauch, sondern vor allem durch die Verwendung zweier Gottesnamen, Yahweh und Elohim. Dritter Punkt, auch in anderen Texten konnten deutliche Unterschiede in der Stilistik und im Sprachgebrauch festgestellt werden. So heißt der Gottesberg in Exodus bis Numeri Sinai, im Deuteronomium dagegen Horeb. Vierter Punkt, an verschiedenen Stellen finden sich Erzählungen, die offenbar aus zwei Versionen eines ähnlichen Berichts zusammengesetzt worden sind, so vor allem beim Sintflutbericht Genesis 6 bis 9 und bei der Plagenerzählung Exodus 7, 14 bis 11, Vers 10. Ja, und das wird einfach behauptet. Und man sagt, ja, aufgrund von stilistischen Unterschieden, auf Gebrauch verschiedener Namen. Nun, überzeugt euch das, zwei verschiedene Gottesnamen bedeutet zwei verschiedene Autoren. Ist das überzeugend? Gar nicht, überhaupt nicht. Gott wird mit so vielen verschiedenen Titeln genannt, bezeichnet und es ist ganz selbstverständlich, dass je nachdem, was man über Gott sagen will, Elohim steht für den Schöpfergott, der alle Macht hat, Yahweh steht für Gott, wenn er in Beziehung tritt zum Menschen. Und im zweiten Schöpfungsbericht geht es besonders um die Beziehung Yahwehs zum Menschen, er spricht mit ihm. Dort steht nicht einfach der Satz, Gott sprach, dass gemeinsam Gott sagte, lasst uns Menschen machen, also einfach der göttliche Beschluss, lasst uns Menschen machen, sondern Gott spricht mit dem Menschen, zum Menschen, den er erschaffen hat, Beziehung. Dann das Verhältnis zu Gott wird geregelt, von diesem Baum sollst du nicht essen, also darum Yahweh. Ja, oder auch der Gottesberg, Sinai und Horeb. Und da muss man auch immer nachschlagen. Ja, hier wird behauptet, im Deuteronomium immer Horeb und sonst immer Sinai. Und wenn man solche Dinge mit der Konkordanz nachschlägt, merkt man häufig, es stimmt da gar nicht so ganz. Ja, gut. Und auch das besagt überhaupt nichts. Auch im Neuen Testament wissen wir von Personen, die werden mit verschiedenen Namen genannt. Zum Beispiel? Paulus, Saulus, wer noch? Simon und Petrus, ja. Das kennen wir alle, dass wir verschiedene Namen haben, je nachdem, wie gut uns Leute kennen. Und dann gibt es solche, die verwenden einen Spitznamen, den man hat, den man seit einer gewissen Zeit trägt und nähere, engere Freunde verwenden dann den Namen, aber manchmal auch den anderen Namen, ja. Also das beweist überhaupt nichts. Die Urkundenhypothese, dazu steht dann hier, daraus wurde geschlossen, dass der Pentateuch aus zwei Quellen oder Urkunden entstanden sei. Das war die erste Hypothese, die miteinander dann kombiniert wurden. Das war die ältere Urkundenhypothese. Ja, und was ist denn das Mittel, das man verwendet, um solche Quellen zu unterscheiden? Also nicht nur die verschiedenen Namen zum Beispiel oder verschiedener Namen für den Gottesberg. Die dieser These zugrunde liegende exegetische Methode ist die Literarkritik. Also man schaut die Literatur an, Stilmittel, die da verwendet werden, die Art, die einer schreibt. Und daraus folgert man dann, dass das verschiedene Autoren sein müssen. Oder man schaut sich eine Erzählung an, enthält diese Erzählung in sich diese Brüche, Übergänge, die man vielleicht etwas abrupt findet. In dem Fall müssen hier zwei Überlieferungsstränge hier zusammengeklebt worden sein, die nicht von der gleichen Hand geschrieben wurden. Und solche Argumente werden verwendet. Nun, das ist ja alles sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Dann, ich sage jetzt nicht alles, dann entstand eben die neuere Urkundenhypothese. Also die erste Hypothese, zwei Quellen, die wurde dann ergänzt, erweitert und immer mehr Dinge sahen man da, die man angeblich verwiesen auf Urkunden. Und wie gesagt, diese neuere Urkundenhypothese wurde dann als ein Konsens, der lange von sehr vielen Theologen gehalten wurde. Von Julius Wellhausen formuliert, das habe ich schon gesagt. Ja, und dieser Julius Wellhausen, er baute dann auf, eben zuerst diese Quellen mit diesem Gottesnamen Yahweh und er nannte diese Quelle der Yahwist. Und nachher einer, der immer von Elohim redet, und diese Quelle nannte er Elohist oder diese Urkunde. Und die seien, diese beiden Quellen, als Grundstock zur Grundlage des Pentateuch seien entstanden im 9. und 8. Jahrhundert. Wann lebte Mose? Ja, ja, 1500, 14, 50, 70. Frühdatierung, Spätdatierung, sagen wir um 1500 herum, vor Christus. Aber eben, man sagt jetzt 8. bis 9. Jahrhundert. Dann, kurze Zeit später, also vielleicht im 7. Jahrhundert, ja, sei im Zusammenhang mit Josias Reform, also König Josia, was lesen wir, was erfahren wir von ihm im Alten Testament? Was ist bei ihm das Auffällige, was den ganzen Gang seiner weiteren Regentschaft festlegt und bestimmt? Bitte? Richtig, die Entdeckung, das findet der Buchrolle im Tempel. Und dann sagt man, aha, das markiert jetzt etwas, das jetzt neu dazukommt. Also kurze Zeit später sei im Zusammenhang mit Josias Reform im 7. Jahrhundert der Grundstock des Deuteronomiums entstanden. Aha, also das Deuteronomium, das kam erst nachher, zuerst nur die ersten vier Mosebücher, der Grundstock dazu, dann Deuteronomium sei dann etwas Eigenes, das ist dann die Urkunde D. Und dann diese beiden Komplexe, also Yahwist, J, Elohist, E und dann deuteronomistische Schrift, D. Diese beiden Komplexe wurden dann um 550 durch einen Redaktor verbunden. Und jetzt sollte man immer nachfragen, ja, also hat man hier Belege? Hat man hier Dokumente? Gibt es Dokumente eines Yahwisten? Ein Werk eines Yahwisten? Gibt es Dokumente? Hat man solche irgendwo gefunden? Wissen wir von einem Redaktor? Ja, wer war das? 550, warum gerade 550? Also alles einfach konstruiert. Keine äußeren Belege, nicht einer. Und dann heißt es weiter, der so aus J und E, also Yahwist, Elohist und D, Deuteronomist, entstandene Komplex JED, sei dann noch später um 400 durch einen Redaktor erweitert worden um die Priesterschrift P. Und wisst ihr, was Priesterschrift ist? Das ist hochintelligent. Was die da herausgefunden haben, man kann nur staunen. Überall, wenn von Priestern die Rede ist und von Opfern die Rede ist, dann ist das Priesterschrift. Oh, aha. Also man meint, die Leute seien dermaßen eindimensional gewesen. Also jemand, der die Schöpfung beschreibt, könne nicht schreiben über Priester und über Opfer und über ein Heiligtum. Das ist auch vollkommen wirklichkeitsfremd. Das ist so wirklichkeitsfremd. Jeder, der etwas von Schreiben versteht, der beherrscht verschiedene Stilebenen. Der kann Lieder schreiben, der kann Erzählungen schreiben, der kann Essays schreiben. Und das ist jedes Mal ein anderer Stil. Ja, also das Ganze überzeugt überhaupt nicht. Und also jüdische Gelehrte, die auch nicht dumm sind, die gehen grundsätzlich davon aus, die Bibel, so wie sie uns überliefert ist, ist so entstanden. Und die arbeiten mit diesen Vorgaben und die können dann auch die Bibel erklären, auch wenn sie nicht zu den Schlüssen kommen, zu denen wir kommen. Aber die erklären die Schrift, die erklären die 5 Mose-Bücher und erklären das, was da steht. Und dazu sind sie uns ja auch gegeben. Ja, also das war die neuere Urkundenhypothese. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, da sind noch weitere Theorien hier aufgezählt. Aber es bleiben, wie dieser Beitrag auf dieser Webseite bibelwissenschaft.de dann fortfährt, offene Fragen. Lauter offene Fragen. Das Alter des Jahwisten. Ja, ist es das 9. Jahrhundert? Dann die Existenz einer Quelle Elohis. Wie groß ist der Umfang? Und so weiter. Und am Schluss heißt es dann, bei allen Modellen, also verschiedene neue Vorschläge, vielleicht so, vielleicht anders, vielleicht doch nicht so und so weiter, bei allen Modellen bleiben die durch die biblischen Texte vorgegebenen Probleme offen. Lauter Probleme. Und wenn man irgendetwas nicht richtig versteht und nie versteht, immer weniger versteht, ist vielleicht die Zeit gekommen, sich zu fragen, vielleicht ist unser ganzer Zugang verkehrt, dass wir darum nie zu einem Ergebnis kommen. Ja. Gut, einfach so viel. Aber jetzt setzen wir auch zur Kritik an. Wir kritisieren nicht den Pentateuch, aber wir kritisieren die Pentateuch-Kritik. Ja, und das ist nicht schwer. Kritik der Pentateuch-Kritik. Diese ganze Darstellung, die diese Webseite bibelwissenschaft.de uns hier präsentiert, enthüllt ganz offen die ganzen Schwächen dieser Methode. Erstens, man nimmt die Primärquellen, das heißt den biblischen Text, nicht ernst. Und das ist eine Grundregel. Das ist eine grundlegende Regel für alles Arbeiten mit alten Urkunden, Dokumenten, Texten. Man nimmt den Text, so wie er ist, einmal so, wie er ist, und versucht, ihn zu verstehen. Das macht man in allen sonstigen, außer in den theologischen Wissenschaften, macht man das so. Ich habe ja hebräische Sprache und Literatur studiert und da liest man Homer als Homer. Es gab so eine Zeit, wo die, also deutsche Altphilologen, die begannen dann auch Homer zu sezieren und wollten sehen, ja, wer hat da alles wo, was dazu beigetragen. Und sie merkten dann, man kommt zu keinem Ergebnis, sie hörten damit auf. Und die Theologen haben das bei den Altphilologen gesehen und sagen, wir müssen das auch so machen mit dem Alten Testament. Und die sind leider dabei geblieben, auch wenn es zu keinem Ergebnis führte. Also man nimmt die Primärquellen so, wie sie stehen. Und dann, wenn die Sinn ergeben, ja, dann dürfen wir ziemlich überzeugt sein, ja, dann enthält dieser Text, den wir da so überliefert bekommen haben, im Wesentlichen das, was auch einmal geschrieben wurde. Ich sage es jetzt sehr zurückhaltend. Und so gehen Altphilologen und andere Bearbeiter mit alten Texten gewöhnlich mit Texten um. Diese ganze Pentateuch-Kritik und überhaupt alle Bibelkritik konnte auch darum nur entstehen, weil man auch die Sekundärquellen nicht ernst nahm. Was meine ich damit, Sekundärquellen? Das heißt, dass fast alles, was man seit den Tagen von Johann Salomo Semler und danach, alles, was man seit jener Zeit an Wissen erlangt hat über das ganze Umfeld, die ganze Umwelt Israels, die hat immer und immer wieder bezeugt und bestätigt, dass das in den biblischen Erzählungen, auch in den ganz alten Erzählungen aus sehr alter Zeit, nämlich von Abraham, Isaac und Mose, von Abraham, Isaac und Jakob, all das, was dort beschrieben steht, also ihre Sitten, die Dinge, die sie taten, also dass jemand mit einer Sklavin ein Kind zeugt und all diese Dinge, die finden sich alle in der Umwelt Israels. Also das sind Sitten, die damals im Schwang waren. Also wir merken, wie alles auch passt in die Zeit hinein. Und das muss man ja doch auch einmal ernst nehmen. Aber auch das hat man nicht ernst genommen. Einfach ausgeblendet, diese Wahrheiten. Oder noch etwas. Wir sahen ja bei Semler, der sagt, erst im 2. Jahrhundert habe man also bis dahin alles nur mündlich überliefert. Und dann erst sei alles aufgeschrieben worden von den Christen. Und das Gleiche wurde auch vom Alten Testament gesagt. Es waren mündliche Überlieferungen und die wuchsen und die schwollen an. Und dann wurde daraus nachher so eine Erzählung, die man dann tradierte. Und wurde erst sehr viel später aufgeschrieben. Nun, das Alte Testament selber gibt uns Hinweise darauf, dass man in Israel, und schon sehr früh in der Geschichte Israels haben wir einen schönen Vermerk, dass man in Israel Dinge, die des Aufschreibens würdig waren, aufschrieb. Im 5. Mosebuch wird immer wieder gesagt, Mose soll schreiben. Aber ich schlage jetzt eine andere Stelle auf, die uns zeigt, wie Lesen und Schreiben sehr verbreitet war. Also dass man offensichtlich in Israel erwartete, wenn da so ein Jüngling daherkommt, kann man ihm sagen, du schreib das mal auf, diese Namen. Dass er das kann. Schlagen wir auf, Richter 8, Verse 13 und 14. Gideon, der Sohn Joas, kehrt aus dem Kampf zurück von der Anhöhe Heeres herab. Und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Also man erwartet, der kann das. Schreib uns den Namen auf. Und er machte das. Das heißt, es war ganz normal. Und wenn die Leute schreiben und lesen können, dann ist es ja das Naheliegendste in der Welt, dass man Dinge aufschreibt, die einfach gedenkenswürdig sind, dass man das nicht vergisst. Und auch dieses Wissen. Und nachher hat man im Alten Orient ganze Archive hat man ausgegraben. Und man hat dort Schriftzeugnisse gefunden auf Tontafeln, in Tontafeln mit Stiften in weichen Ton, so eingedrückt und nachher getrocknet. Und man hat dort so alltägliche Texte gefunden, die aus dem 15., 14., 13. Jahrhundert vor Christus stammen. So alltägliche Texte, dass jemand auf Reisen und schreibt, auf einer so handgroßen, kleinen Tontafel, schreibt einen kurzen Bericht an seine Ehefrau nach Hause. Also es wurde laufend aufgeschrieben, was man des Aufschreibens für wert hielt. Und trotz all diesem Wissen, das wir inzwischen haben, redet man immer noch davon, ja, das ist mündlich überliefert worden und darum alles noch so schwimmend und im Fluss und schwammig. Also man nimmt die Sekundarquelle nicht ernst. Zweite Schwäche. Drittens. Die verschiedenen Thesen zur Entstehung des Pentateuch fußen alle auf der völlig unhaltbaren Annahme, nein, das war das, was ich eben sagte, dass man damals nicht schreiben konnte. Viertens, die angeblichen Quellen, JEDP, Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priesterschrift, sind reine Konstrukte. Kein Mensch hat je eine Handschrift gefunden oder auch nur ein Fragment von irgendeiner dieser Quellen gefunden. Was man hingegen gefunden hat, ich weiß nicht, ob wir noch dazukommen, wahrscheinlich nicht, also heute nicht und morgen, ja, biblische Archäologie. Aber ich sage euch jetzt etwas, einfach so, ohne Illustration. Gabriel Barkay, ein israelischer Archäologe, der hat in den frühen 1990 herum, hat er um Jerusalem herum und dort bei den Gräbern, dort wo auch viele Gräber waren, und zwar Gräber aus der aus der Königszeit. Gräber aus jener Zeit, welche die Juden nennen, die Zeit des Habayit HaRishon, also die Zeit des ersten Hauses. Das ist die Zeit des ersten Tempels. Und nachher kommt darauf kam nachher die Zeit des Habayit HaSheni, die Zeit des zweiten Hauses. Also sie gliedern so Epochen in ihrer Geschichte. Und man hat hier also gefunden, in den Gräbern gegraben und da einen Silberstreifen gefunden. Der war gerollt, hatte Löcher da auf der Seite und offensichtlich trug man diesen gerollten Silberstreifen so um den Hals. Und dann hat man diesen Silberstreifen ganz vorsichtig öffnen können. Also heute könnte man das noch mit anderen Mitteln tun, ohne aufrollen. Aber da musste man das. Und auf diesem Silberstreifen, ungefähr aus dem Jahr 800 vor Christus rund, und die Schrift P soll ja im Jahr 400 entstanden sein, also Priesterschrift, stand eben dieser Text, Yebarek ka Elohim, es segne dich Gott, also Yahweh, der Herr, er lasse sein Angesicht über dir, er wende dir sein Angesicht zu, er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, wende sein Angesicht dir zu und gebe dir Frieden. Dieser Text stand dort. So wie er in 3. Mose, im 4. Mose Kapitel 6 am Schluss steht. Eben aus dem 8. Jahrhundert. Und das nach Theorie kam diese Schrift, Priesterschrift, erst im 4. Jahrhundert dazu. Also wir merken das. Sie nehmen das alles nicht zur Kenntnis. Sie nehmen es nicht ernst. Die wollen von ihrer Theorie nicht lassen. Und da steckt natürlich massives Interesse dahinter. Die Bibel soll ganz einfach in den Köpfen der Leute unglaubwürdig erscheinen. Da stehen viele Dinge, sind nie passiert und viele sind so zusammengestückelt. Man muss es nicht ernst nehmen. Und dann muss auch niemand sich vor Gott verantworten. So reine Konstrukt. Und der fünfte Punkt, die verschiedenen bibelkritischen Theorien widersprechen sich gegenseitig. Nun, was sagt denn die Bibel selbst? Und das ist ja unser Bezugspunkt. Wir wollen wissen, sagt denn die Bibel, dass Mose der Autor ist? Wenn es die Bibel nicht sagt, dann hat man ja nichts dagegen einzuwenden, dass man sagt, ja, wir wissen nicht, wer der Verfasser ist, war es nur einer, waren es mehrere. Aber was sagt denn die Bibel selbst? Das Zeugnis der Bibel zur Verfasserschaft der fünf Mosebücher. Lesen wir einfach einige Stellen. 2. Mose 3, Vers 1. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, der Engel Jahwes. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und damit wird auch 1. Mose, Abraham, Isaak, Jakob bestätigt. Und das sagt Gott zu Mose. Und dann 2. Mose 6, Vers 1 und 2, der Herr sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde. Und Gott redete zu Mose. Also Gott redete zu Mose. Mose empfing diese Mitteilungen von Gott. 2. Mose 6, 26, dieser Aaron und dieser Mose sind es, zu denen der Herr gesprochen hat, führt die Kinder Israel aus dem Land Ägypten hinaus nach ihren Heeren. Und dann bezeugt, also die Tatsache, dass Mose eben von Gott gelehrt wurde, das wird von der Bibel selbst gesagt. Und dann bezeugen die fünf Mosebücher der Pentateuch mehrfach, dass Mose schrieb, dass er das schrieb, was Gott ihm aufgetragen hatte. 2. Mose 24, 4, und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und dann heißt es im Vers 7, Also das war 2. Mose 24, 4, dann im Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Also niedergeschrieben und nachher vorgelesen. Dann 2. Mose 34, 27. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf. Nämlich als der Bund erneuert wurde. Das Volk hatte den Bund gebrochen und Gott redet wieder zum Volk. Und dann sagt Gott, schreibe dir diese Worte auf. Denn nach dem Inhalt dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Dann das 5. Mosebuch, 5. Mose 1, 1. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Das ganze 5. Mosebuch sagt am Anfang, dieses ganze Buch sind Worte, die Mose geredet hat. Ja, und jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir das glauben oder nicht? Und wenn wir sagen, Mose hat sie nicht geschrieben, dann sagen wir, die Bibel lügt. Ja, wir müssen konsequent sein. Wir müssen einfach sauber denken. Entweder ist es wahr oder nicht wahr. Und dann ist die ganze Bibel frommer Betrug. Tja. Aber wenn die Bibel frommer Betrug ist, dann soll man auch keine Wissenschaft um dieses Buch betreiben. Dann ist dieses Buch es nicht würdig, überhaupt noch erwähnt zu werden. Frommer Betrug, so was Schäbiges, weg mit diesem Buch. Nie mehr erwähnen. Müsste man ja dann sagen. Und das alles ist so inkonsequent. Man will dann Bibelwissenschaft betreiben und doch immer sagen, stimmt ja alles gar nicht, was hier steht. Alles gelogen, alles aus den Fingern gesogen, erfunden. Ja, also Mose schrieb, und es heißt dann ausdrücklich, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Dann 5. Mose 31, 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder. Und dann 5. Mose 31, 24. Da steht, da gebot Mose den Leviten, welche die Lade des Bundes Jahwes trugen, und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei. Vierter Mose 33, 2. Mose schrieb ihre Auszüge auf nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn, und die sind ihre Züge in ihren Auszügen. Und so weiter. Und dann die alttestamentlichen Bücher, die auf die Mosebücher folgten, die bezeugen alle Mose als den Autor des Pentateuch. Josua 1, Verse 7 und 8. Josua 1, 7 und 8. Gott spricht hier zu Josua und sagt, nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Und dann Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Ich habe es nämlich Mose geboten. Darum soll dieses Gesetz dein Denken, dein Reden regieren. Mein Wort durch Mose euch gegeben. 1. Könige 2, Vers 3.
Ja. Ich habe mal gehört, dass Ezra in den 5 Büchern Mose nachgearbeitet hat.
Nachgearbeitet? Ja. Ja, und was hast du noch weiter, noch mehr dazu
gehört? Also ist es wahr?
Ich weiß es nicht. Wir müssen ja ein Zeugnis davon haben. Wir wissen es ja nicht. Das steht ja nirgends geschrieben. Okay. Ja.
Weißt du nichts davon?
No. Wir haben keine Grundlage, um das anzunehmen. Ja. Ja, man sagt manchmal, Ezra hat vielleicht auch die Psalmen so geordnet, aber wir wissen es nicht. Da dürfen wir keine festen Behauptungen aufstellen. Also die 150 Psalmen in dieser Reihenfolge geordnet. Wir wissen es nicht. Ja, also dann 1. Könige 2, Vers 3. 1. Könige 2, Vers 3. David spricht hier zu seinem Sohn Salomo. Wir lesen von Vers 2 an. Ich gehe den Weg der ganzen Erde, so sei stark und sei ein Mann. Und versieh den Dienst des Herrn deines Gottes, dass du auf seinen Wegen wandelst, indem du seine Satzungen, seine Gebote und seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie geschrieben ist im Gesetz Moses. Im Gesetz des Mose. 2. Könige 14, 6. 2. Könige 14, 6. Aber die Söhne der Totschläger tötete er nicht, wie geschrieben steht im Buch des Gesetzes Moses. Und so könnten wir viele Stellen aufschlagen. Schlagen wir noch Esra 3, Vers 2 auf. Also ich habe eine ganze Reihe mehr Stellen, aber wir lesen sie jetzt nicht alle. Esra 3, Vers 2. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Das heißt immer das Gesetz Moses, weil Gott es ihm gab und er alles aufschrieb. Nehemia 1, Vers 7. Nehemia 1, Vers 7. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Und dann Vers 8, gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Und das zeigt uns auch, dass diese fast 1000 Jahre nach Mose, je nachdem, wo wir ihn datieren, dass man immer noch diese Überzeugung im Volk Gottes immer hatte. Zur Königszeit, David hatte diese Überzeugung, Esra, Nehemia, alle. Gott hat zu Mose geredet. Es sind Dinge, die Gott dem Mose geboten hat. Ja, woher kommt denn das? Da muss man eben sagen, ja, stimmt ja gar nicht. Die haben das nur so gesagt, obwohl sie wissen. Also wir merken, es wird alles unmöglich. Mit diesen Konstrukten, wo man nicht wahrhaben will, dass der Mann Mose den Pentateuch geschrieben habe. Und dann haben wir Daniel im Exil, Daniel 9, Verse 11 bis 13. Daniel 9, Verse 11 bis 13. Und Daniel sagt das in seinem Gebet vor Gott. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz Moses deines Knechtes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Vers 13. So wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Man kann das alles nachlesen, wo es steht. Im Gesetz Moses, 5. Mose 28 und auch 3. Mose 26. Dort steht das alles. Moses, ja, im Gesetz Moses. Dann sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit, dass er Mose als den Verfasser des Pentateuch bezeichnet. Matthäus 8, Vers 4. Matthäus 8, Vers 4. Nachdem er den Aussätzigen geheilt hat, sagt Jesus zum Geheilten, Jesus spricht zu ihm, gib Acht, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Tja, nun muss man entweder sagen, Jesus wusste es nicht besser, aber dann ist er nicht Gott. Oder er hat so gesagt, obwohl er wusste, dass es sich anders verhält, hat sich einfach der Meinung der Leute angepasst und dann wäre er nicht wahrhaftig. Es geht einfach nicht. Es ist immer entweder oder. Wir müssen die Schrift nehmen, wie sie ist, entweder oder sie verwerfen. Wir können nicht die Schrift annehmen und dann sagen, aber das hier stimmt nicht. Geht nicht. Dann Matthäus 7, Vers 10. Markus, sagen wir an der Stelle aus Markus auf. Markus 7, Vers 10. Ja, bitte.
Matthäus-Stelle, da steht ja gar nicht, dass Jesus bezeugt ja nicht direkt, dass Moses aufgeschrieben hat, sondern nur, dass Gott zu Mose geredet hat.
Ja.
Könnte man ja jetzt so verwenden, das widerspricht ja gar nicht dieser stille Posttheorie.
Stille Posttheorie, ja. Ja. Ja.
Jesus bezeugt ja nur, dass Gott zu Mose geredet hat.
Ja, aber es ist ja aufgeschrieben. Gut, es steht nicht, er sagt nicht, wie Mose aufgeschrieben. Das steht nicht. Aber das ist natürlich der ganze Hintergrund dieser Aussage. Also das Gesetz des Mose, geschrieben von Mose und wie Mose gesagt hat. Also, ja.
Es wäre ja auch ganz unplausibel, wenn dieses gesamte Gesetz, was da geschrieben ist, wenn all das nur mündlich überliefert worden wäre über 1000 Jahre, dass man sich zwei, drei Regeln merken kann, würde ich verstehen. Aber auch das würde der Plausibilität widersprechen, wenn man sagen würde,
nur mündlich. Ja, eben nur mündlich geht sowieso nicht und das geht ja auch nicht. Also das war ja der ganze, im Selbstverständnis der Juden auch zur Zeit Christi bewusst, unsere Väter haben alle geschrieben, selbstverständlich, wir schreiben ja auch alle. Also das gehörte zum Selbstverständnis auch dieses Volkes, ein hochgradig alphabetisiertes Volk. Übrigens, die Juden blieben auch alphabetisiert, dass die gesamte Christenheit, also die allermeisten außer Adel und Klerus, Analphabeten waren. Darum auch die Bibel nicht lesen konnten. Und dann gab es die Bibel ja pauperum, also die armen Bibel. Man hat dann gemalt, Szenen gemalt. Weil man dachte, das Volk ist zu dumm, die können nicht lesen. Die Juden konnten alle lesen und schreiben. Ja, gut, dann diese Stelle aus Markus 7, Vers 10. Ja, bitte.
Die Stellen, die du gerade angeführt hast, haben sich ja aber auch nur auf das Gesetz an sich bezogen.
Ja.
Also es wäre trotzdem jetzt kein Beweis dafür, den man anbringen könnte, dass die kompletten 5 Mosebücher sozusagen, also auch inklusive den Erzählungen und so weiter, dass Mose der Autor ist, oder? Weil, also in den Stellen stand ja auch, und Mose schrieb die Worte
dieses
Gesetz.
Ja.
Also sozusagen, als wenn das nochmal was explodiertes ist, sozusagen nochmal was extra.
Also du meinst nur ab 2. Mose 2.
Also nur die Gesetze an sich.
Ja,
also, sich der an den Stellen.
Ja, also nicht nur die Gesetze. Also wird ja auch aufgeschrieben, Gottes Heilshandeln. Also er redet ja zu Mose, er redet über seine Absicht mit ihm, mit seinem ganzen Volk, wie das Volk herausführen soll. Das passiert ja auch alles. Und also Mose hat das alles aufgeschrieben. Und Mose hat dann als Prophet, das steht zwar nicht ausdrücklich, aber wenn von Mose als dem Autor des Gesetzes gesprochen wird im Neuen Testament, und das Wort Gesetz, das steht im Neuen Testament, dann steht das für die 5 Mosebücher. Die Sammlung der 5 Mosebücher heißt in der Sprache der Juden Tora. Und darum, wenn es heißt Mose, wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht oder wie Mose gesagt hat im Gesetz, dann ist das einfach, in der Tora ist das verordnet. Und zur Tora gehört auch 1. Mose, weil dort die ganze Geschichte der Erzväter drin ist. Und die gehört einfach dazu, sonst versteht man ja 2. Mose auch gar nicht. Also ist ein geschlossenes Werk. Und das ist eben die Tora. Ein ganzes geschlossenes Werk mit Anfang, Mitte und Ende. Gut. Also Markus 7, Vers 10, denn Mose hat gesagt, und jetzt kommt, ehre deinen Vater und deine Mutter, 2. Mose, also die 10 Gebote, Mose hat gesagt, wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Dann eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, 14. Ja, hier, das ist das Gleiche wie in Matthäus 8, dort die Anweisung an den Aussätzigen, schlagen wir auf Lukas 16, 29. Lazarus in der Qual, er bittet Abraham, jemanden zu seinen Brüdern zu senden und sie zu warnen, damit sie nicht an den Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Sie haben Gesetz und Propheten, Mose und Propheten. Also statt Tora konnte man sagen Mose. Dann Johannes, also im Johannesevangelium an der Stelle, Johannes 5, 45. Johannes 5, 45, meint ihr, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde? Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. 46, denn wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, hier steht jetzt geschrieben, ausdrücklich. Also der Sohn Gottes bezeugt Mose als Autor des Pentateuch. Der Sohn Gottes, auch die neutestamentlichen Autoren, also nicht nur im Mund des Herrn, sondern die Autoren tun es auch. Lukas 2, 22. Lukas 2, 22, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses erfüllt waren. Und dieses Gesetz Moses heißt im Vers 23, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.